Liebe Gemeinde, heute ist Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag. Beide Bezeichnungen sind richtig und beide Bezeichnungen sind irgendwie auch erklärungsbedürftig. Und ich möchte diesen Tag und diesen Gottesdienst dazu nutzen, über zwei philosophische Fragen zu sprechen, die schon der Philosoph Immanuel Kant, 18. Jahrhundert, liebe Konfis, gestellt hat. Kant hat gesagt, es gibt vier philosophische Grundfragen. Und diese Fragen hängen alle miteinander zusammen. Und diese Fragen heißen: Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und was ist der Mensch? Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und was ist der Mensch? Ich möchte über zwei von diesen Fragen heute mit Ihnen am Toten- oder Ewigkeitssonntag sprechen und eine christliche Antwort darauf geben. Es gibt auch eine philosophische oder eine atheistische, aber ich möchte heute eine christliche Antwort auf die Frage geben: Was können wir wissen? Und was dürfen wir hoffen? Und das hängt mit Totensonntag und mit Ewigkeitssonntag zusammen. Die erste Frage: Was können wir wissen? Der Kirchenvater Augustin, 4. Jahrhundert, ganz, ganz früh, ein Theologe und Philosoph, hat sich auch mit dieser Frage beschäftigt: Was können wir wissen? Und er hat gesagt: Wenn ein Mensch geboren wird, wissen wir ganz vieles nicht. Lebt er lange oder lebt er nicht so lange? Vielleicht wird er arm, vielleicht wird er reich. Vielleicht wird er geehrt in seinem Leben, vielleicht verachtet. Vielleicht heiratet er, vielleicht nicht. Vielleicht wird er glücklich, vielleicht nicht. Vielleicht hat er Erfolg, vielleicht nicht. Das Einzige, so Augustin, was wir nicht sagen können: Vielleicht stirbt er, vielleicht stirbt er nicht. Das können wir nicht sagen, denn das ist klar. Und so hat Augustin gesagt: Das Einzige, was wir im Leben wirklich wissen können, ist, dass wir sterben müssen. Das können wir wissen. Gestorben werden muss. Alles andere ist völlig offen. Das können wir nicht wissen. Aber dass wir sterben müssen, das ist gewiss. Und wer, liebe Gemeinde, heute am Totensonntag wüsste das nicht besser als Sie? Das führt mich jetzt zu einer christlichen Antwort. Die hängt zusammen mit dem Psalm, den wir eben zusammen gebetet haben, Psalm 90. Da kam der Satz vor: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Da ist also ein Psalmbeter, der betet und sein Gebet ist: Gott, ich bitte dich, dass ich das Einzige, was ich im Leben wissen kann, nicht verdränge, sondern mich darauf einstelle und mich daran erinnere. Damit, und dann ja interessant, nicht damit ich Angst kriege. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dann heißt es ja nicht, damit ich Angst kriege, sondern auf dass ich klug werde. Gott, so ist das Gebet, lehre mich bedenken, dass ich das Einzige, was ich im Leben wissen kann, nicht verdränge, sondern dass ich dem ins Auge sehe, damit ich klug werde. Also, nach Augustin: Wenn so vieles im Leben anscheinend völlig unklar ist, aber eins wir wirklich wissen können, Wie bereite ich mich auf das vor? Das ist nämlich Klugheit. Wenn ich weiß, diese eine Sache wird unvermeidlich auf mich zukommen, dann ist es klug, sich darauf vorzubereiten. Und dann heißt es in Psalm 90, direkt zwei Verse später, also lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, und dann fülle uns früh mit deiner Gnade, dann wollen wir dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Also gerade nicht eine Verzagtheit, oh weia, ich muss sterben, da kann ich ja jetzt schon mal frustriert und traurig durchs Leben gehen, sondern ganz im Gegenteil. Weil ich weiß, irgendwann ist es zu Ende, dann genieße ich doch jetzt das Leben und freue mich am Leben und bedanke mich bei der Gnade Gottes, dass ich leben darf. Das ist der Gedanke aus diesem Psalm. Also, wir dürfen wissen, dass wir sterben müssen. Das müssen wir wissen. Das ist vielleicht das Einzige, was wir wissen. Und Klugheit bedeutet, sich darauf einzustellen und im Jetzt und hier, in der Gegenwart, jetzt zu leben und uns am Leben zu freuen. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt, das in diese Kerbe schlägt. Das will ich kurz erzählen. Das Gleichnis steht im Lukas-Evangelium 16 und hat die Überschrift „Das Gleichnis vom ungetreuen Haushalter“. In der Bibel steht Haushalter, heute würde man sagen Geschäftsführer. Also Jesus erzählt, da war ein Geschäftsführer und dieser Geschäftsführer hat irgendwie Wind davon bekommen, dass er bald gefeuert wird, dass er bald entlassen wird. Wir wissen den Hintergrund nicht, aber wir wissen, der Mann wusste das. Früher oder später, ich werde entlassen. Und weil er das wusste und wusste, seine Entlassung kommt auf ihn zu, hat er sich darauf vorbereitet, auf das, was er wusste, was auf ihn zukommt. Und am Ende wird er für das, wie er da gehandelt hat, von Jesus gelobt. Jetzt passt auf, was er gemacht hat. Jesus erzählt, dass der Geschäftsführer die Schuldner seines Chefs hat alle kommen lassen in sein Büro und hat gesagt, zeigt mir mal euren Schuldschein, was schuldet ihr meinem Chef? Und dann kam da vielleicht einer, so heißt es in der Bibel, da kam einer, der sagt, ich schulde deinem Chef 100 Liter oder 100 Fass, glaube ich so, 100 Bat steht da in der Bibel, 100 Fass Olivenöl. Und dann hat er gesagt, gib mir mal deinen Schuldschein, ich schreibe 50. Und so hat er das bei ganz vielen gemacht. Seine Hoffnung, nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Wenn er in Kürze arbeitslos sein würde, dann helfen die mir ja vermutlich. So, und jetzt das Irritierende. Am Ende des Gleichnisses sagt Jesus, macht es genauso. Das ist total irritierend. Das ist doch Betrug. Das ist doch Fälschung, was da passiert ist. Aber da muss man wissen, dass in den Gleichnissen der Bibel bei einem Gleichnis kommt es auf einen Vergleichspunkt an, auf einen Punkt. Und der Punkt, worum es da geht, ist nicht, ist das jetzt Betrug oder gewesen oder nicht, sondern am Ende der Geschichte heißt es, und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt hatte. Es kommt auf diese Klugheit an, auf diese Klugheit, über die wir eben schon gesprochen haben. Wenn ich weiß, diese eine Sache kommt unweigerlich auf mich zu und ich stelle mich darauf ein und handle entsprechend, dann ist das klug. Und so ein Verhalten lobt Jesus in diesem Gleichnis. Ein zweites Beispiel, was auch in diese Kerbe schlägt, steht zwei Kapitel vorher. Das Gleichnis vom Kornbauern, also auch ein Gleichnis. Das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Jesus erzählt, da war ein reicher Kornbauer, der scheffelte Ernte um Ernte. Es lief gut, er hatte Glück, die Ernten waren großartig und er baute Scheunen um Scheunen und häufte noch mehr Besitz an und noch mehr und noch mehr. Und dann heißt es, na, Vers 19, und dann sprach der Kornbauer zu sich selbst, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre und nun hab Ruhe und iss und trink und habe guten Mut. So hat er sich das vorgestellt. Die Scheunen sind voll, jetzt kann ich mich hinsetzen in meinen Liegestuhl oder in meinen Strandkorb in meinem Garten und kann mein Leben genießen. Und dann heißt es aber weiter, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Und wem wird das dann gehören, was du alles bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Was will das Gleichnis sagen? Wenn wir doch wissen können, und vielleicht ist das Einzige, was wir im Leben wissen können, dass wir irgendwann sterben, dann lasst uns klug sein, nicht wie dieser Kornbauer, sondern lasst uns klug sein und uns darauf einstellen. Der Kornbauer hat gedacht, ich lebe ewig. Jedenfalls, wenn es nach meinem Korn in meinen Speichern geht, kann ich ewig leben. Pustekuchen. Was können wir wissen? Christliche Antwort, dass wir sterben müssen. Führt mich zu der zweite philosophische Frage. Was dürfen wir hoffen? Was dürfen wir jetzt angesichts dieser Tatsache hoffen? Liebe Gemeinde, nach dem Zeugnis des Evangeliums ist Tod und Vergänglichkeit etwas, was in diese Welt gehört, in unsere sichtbare Welt. Es gibt aber nach dem Evangelium, nach der Bibel, eine ewige Welt, eine unsichtbare Welt. Es gibt ein ewiges Leben. Das, und so habe ich es, sage ich es bei jeder Beerdigung und auch bei der Beerdigung, auf der Sie waren. Mit dem Tod ist nicht einfach alles zu Ende, Schluss aus und vorbei, ein schwarzes Loch. Sondern am Ende steht da ein Gott, der uns beim Namen kennt und uns aufnimmt in sein Reich, wie wir geglaubt haben. Es gibt da noch eine Geschichte im Neuen Testament von Jesus und die geht so. Da kommt ein junger Mann zu Jesus, er ist reich, so erzählt die Bibel, und fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ist schon mal die richtige Frage. Er hatte irgendwie davon gehört, dass zwar wir Menschen sterben müssen, dass da aber einer ist, dieser Jesus, der redet von einem ewigen Leben. Und er kommt zu Jesus und sagt, das ist ja interessant. Wie bekomme ich denn dieses ewige Leben? Was muss ich dafür tun? Hängt ja auch mit dieser Kantschen Frage, was sollen wir tun zusammen? Also die hängen alle miteinander zusammen. Also was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann geht es irgendwie um die Gebote und so. Und der junge Mann sagt, ja, mache ich, läuft alles, ja, kriege ich alles hin. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir. Geh los und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Also mit anderen Worten, junger Mann, du hast nicht zu wenig, sondern du hast zu viel. Du kümmerst dich um alles Mögliche, alles ist geregelt, aber das eine, auf das es wirklich ankommt, auf das es ankommt, wenn wir klug handeln sollen, um uns auf dieses eine Unweigerliche einzustellen, das hast du nicht. Komm, folge mir nach. Liebe Gemeinde, der Grund für diese Hoffnung, die wir durch das Evangelium haben, steht überall im Neuen Testament. Aber zum Beispiel im 1. Petrusbrief. Da steht, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit anderen Worten heißt übersetzt, wir Christen haben eine unverbrüchliche Hoffnung auf die Auferstehung, auf ein Leben in der unsichtbaren Welt. Eine Hoffnung, gestorben werden muss, aber danach gibt es ein fettes Comeback. Danach geht es weiter. Und das hängt zusammen mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Weil die Logik ist, wenn ja Jesus auferstanden ist von den Toten, und wir ihm nachfolgen, wie es Jesus diesem reichen Jüngling sagt, folge mir nach, also wir uns an ihm festhalten, werden wir mit dem Jesus, der auferstanden ist von den Toten, auch hineingerissen in das ewige Leben. Das ist die Logik, um die es permanent geht im Neuen Testament. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Das ist unsere Hoffnung. Was dürfen wir hoffen? Angesichts von Sterben und Tod. Wir dürfen begründet hoffen, dass das Leben, dass wir ein ewiges Leben haben werden, dass das Leben weitergeht, wenn wir uns an Jesus festhalten und dass wir an die Lieben, die wir im vergangenen Jahr haben ziehen lassen müssen, einmal wiedersehen werden. Das ist unsere Hoffnung. Liebe Gemeinde, heute trauern Sie noch einmal. Und vielleicht ist der Schmerz noch so groß wie an dem ersten Tag, als die Oma, der Opa, der Partner verstorben ist. Was bleibt, wenn wir einen lieben Menschen verlieren? Was bleibt? Wie leben wir weiter? Es bleibt der Schmerz über den Verlust. Der bleibt. Dieser Mensch ist weg. Der Schmerz bleibt. Zweitens, es bleibt der Dank an Gott für die gemeinsame Zeit. Der Dank an Gott für die gemeinsame Zeit, die kann uns niemand nehmen. Und es bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir trauern, aber mit Hoffnung. Heute ist Totensonntag. Wir wissen, gestorben werden muss. Und heute ist Ewigkeitssonntag. Wir dürfen hoffen, dass wir unsere Lieben eines Tages wiedersehen. Das ist unsere christliche Hoffnung. Amen.